Selbstverständlich Politik. Podcast zur politischen Bildung vom Verein Miteinanderleben in Mölln. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Sendung Selbstverständlich Politik. Heute habe ich einen Gast in unserem Studio. Ich begrüße Dr. Udo Metzinger. Hallo, schön, dass Sie zu uns gekommen sind.
Hallo.
Und wir haben uns gemeinsam ein Thema ausgesucht, über das es sich zu sprechen lohnt und definitiv auch gesprochen werden sollte. Wir haben das überzeichnet mit dem Titel Die Schlacht im Netz. Und es wird also heute viel um die Entwicklung im Internet gehen. Und zwar nicht nur, was uns das Internet alles Gutes gebracht hat, uns persönlich, sondern vor allem, was das Internet mit politischen Prozessen tut, was es mit der Demokratie tut, was es vielleicht auch in der internationalen Politik verändert hat und wie wir uns diesen Veränderungen stellen müssen. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind, Dr. Metzinger.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie haben das Thema ja ein Stück weit vorgeschlagen, die Schlacht im Netz. Das hat mich natürlich neugierig gemacht, gerade auch, warum es diesen Schwerpunkt geben sollte, sich stärker mit der Entwicklung des Netz auch im Sinne des Politischen auseinanderzusetzen.
Weil ich glaube tatsächlich, wir vor vielleicht der größten gesellschaftspolitischen Herausforderung stehen in diesem Kontext. Es gab diesen Sommer eine schöne Karikatur in einer amerikanischen Zeitschrift, da waren die 4 apokalyptischen Reiter dargestellt. Also Hunger, Seuchen, ich bin nicht so bibelfest, auf jeden Fall die 4. Und der 5. kam hinzu und das war Desinformation. Die Amerikaner sind gebrannte Kinder, sie haben gesehen, was Desinformation bedeutet, wohin die Radikalisierung in diesen Filterblasen und Echokammern führen kann, nämlich zum 6. Januar, zum Sturm aufs Kapitol. Wir sind noch etwas weiter entfernt von diesen Entwicklungen, aber ich denke gerade mit dem Blick auf die USA sollten wir uns sehr intensiv damit beschäftigen, um vielleicht das ein oder andere noch anders machen zu können als die Amerikaner.
Nun ist doch aber Desinformation etwas, was es ja eigentlich irgendwie immer schon gab. Also wenn ich jetzt mal so an die Emser-Depesche denke, damals schon unter Bismarck, klassische Desinformation, was ist denn daran so neu?
Die Schwelle, in diesen Bereich von Verschwörungsmythen hineinzukommen, von Fake News, ist so niedrig, wie sie noch nie war. Die Algorithmen stoßen uns darauf und wir müssen ein ganz, ganz festes Weltbild haben, um nicht tatsächlich in genau diese Richtung gestoßen, gestupst zu werden. Vielleicht ein Beispiel: einer meiner Studierenden von der Universität in München hatte vor ein paar Jahren die Aufgabe, etwas zu Obamas Nahostpolitik zu referieren. Und er machte das, was Studierende heute machen, erstmal bei Google eingeben, was es denn dazu gibt. Er gab also ein Obamas und NA und der Algorithmus, diese autovervollständigen Funktionen, die Sie auch kennen, schlug ihm dann vor, du suchst bestimmt nach Obamas Narben am Kopf. Hätten Sie das angeklickt?
Ja, genau. Natürlich hätte ich es angeklickt.
Genau, das war also das Erste, was der Algorithmus ihm vorschlug und ich hätte es auch angeklickt, weil wir alle sind neugierig. Er klickte es an und kam in eine verschwörungsmythische Welt, die besagt, dass Barack Obama 2008 zwar die amerikanische Wahl gewonnen habe, dann aber vom militärisch-industriellen Komplex beseitigt worden sei. Er hätte den Weltfrieden gebracht, die wären allesamt arbeitslos geworden und deswegen hätte man ihn umgebracht. Die Chirurgie ist heute so weit, dass sie unsere Kopfschwarte, also das, was da vor unserem Schädel hängt, abtrennen kann. Und das wurde einem anderen mit der gleichen Kopfform von Obama aufgesetzt. Das heißt, derjenige, der 8 Jahre Präsident war, war gar nicht der Barack Obama, der 2008 die Wahl gewonnen hat. Dieser Studierende, der ein gutes Referat gehalten hatte, der wissenschaftlich analysieren und einordnen konnte, fragte mich dann, nachdem er mir das gezeigt hatte, glauben Sie nicht auch, dass da etwas dran sein kann? Das ist ein paar Jahre her, war für mich aber das erste Mal die Begegnung mit dieser wahnsinnig niedrigen Schwelle und er hat nicht aktiv danach gesucht. Er war nicht verschwörungsmythologisch drauf, sondern der Algorithmus von Google hat ihm gesagt, guck doch mal, das gibt es. Und wir brauchen, glaube ich, allesamt ein ganz, ganz festes Weltbild, wo wir uns nicht verunsichern lassen, um nicht Gefahr zu laufen, in diese Welten, in diese Desinformationswelten hineinzugeraten.
Bedeutet also auch im Umkehrschluss, dass es für politisch Handelnde Desinformation auch dann immer mehr ein politisches Werkzeug werden kann, das interessanter geworden ist im Rahmen der Digitalisierung?
Auf jeden Fall. Und wir haben es ja auch, und das ist wieder das Beispiel USA, in der US-Wahl 2016 erlebt, als mit Desinformationskampagnen auf Seiten der Trump-Kampagne eben massiv um Wählerstimmen geworben wurde. Cambridge Analytica, der Skandal, der danach dann hochkochte, ist ja das beste Beispiel, wo die Firma, und man muss sich das vorstellen, von jedem wahlberechtigten Amerikaner 5000 Datensätze hatte und ziemlich gut über ihn Bescheid wusste und deswegen ganz gezielt oft auch desinformierende oder mit Fake News angereicherte Werbung zielgerichtet auf diese Person zugeschnitten versenden konnte. Die Algorithmen kennen uns besser als wir. Sie erinnern sich vielleicht an diesen Amazon-Versuch in den USA vor wenigen Jahren. Da hat Amazon Pakete, Dinge Leuten zugeschickt, die sie gar nicht bestellt hatten. Sie mussten dafür zahlen, es war also kein Geschenk. Und das Interessante war, die Rückgabequote war geringer als von uns selbst bestellten Dingen. Das heißt, der Algorithmus scheint besser zu wissen, was wir wirklich brauchen, als wir selbst. Und wenn man das auf die Politik überträgt, dann sind da Einflussmöglichkeiten, die so groß sind, wie das noch nie der Fall war.
Welche politischen Akteure interessiert es besonders, diese Möglichkeiten, die es jetzt gegeben sind?
Also im Inneren Gruppen, die vielleicht wissen, dass sie auf normalem Wege keinen Erfolg hätten, siehe die Trump-Kampagne. Deswegen lagen ja die Demoskopen auch gerade 2016 wahnsinnig daneben, teilweise 10-15% in den entscheidenden Bundesstaaten. Und da hat tatsächlich die Trump-Kampagne, da hat Cambridge Analytica sehr stark versucht, eben einzelne Menschen gezielt anzusprechen, übrigens mit sogenannten Dark Posts, eine Facebook-Funktion, die nichts anderes ist, als dass ein Post, nachdem ich ihn gelesen habe, wieder verschwindet. Das ist fürs Unterbewusstsein, damit es eben nicht Freunden gezeigt werden kann, die sagen, das stimmt doch gar nicht. Also das ist wirklich nur für den Einzelnen bestimmt und das ist letztendlich das, was das Interesse dieser Gruppierung ist. Es ist auch demokratietheoretisch ein Problem, wenn jemand eine Nachricht bekommt, die andere nicht bekommen, von der die Gegenkampagne auch gar nicht weiß, dass das behauptet wird, dann ist die demokratische Auseinandersetzung darüber kaum noch möglich. Ein Beispiel, nennen wir ihn Joe Miller, ist Waffenfan, aber eigentlich überlegt er, Hillary Clinton zu wählen. Und er bekommt einen sogenannten Dark Post in dem Moment, wo er vielleicht gerade seine Waffe reinigt, also emotional sich darauf vorbereitet. Und da ist dann zu lesen, hey Joe, wusstest du, dass Hillary dir deine Waffen abnehmen will? Das verschwindet wieder. Er denkt abends gar nicht mehr dran. Und das ist das Problem, weil Hillary und die Kampagne eben gar keine Möglichkeit hat, das richtig zu stellen. In klassischen Wahlkämpfen hätte Donald Trump im TV-Duell behauptet, hey Hillary, du willst doch allen Amerikanern die Waffen wegnehmen, und sie hätte sagen können, nein, steht nirgendwo in unserem Programm und das haben wir mitnichten vor. In dem Moment, wo es eben in diesem Dark Post erscheint, ist es keine offene demokratische Auseinandersetzung mehr, das ist Demokratie, die im Dunkeln stattfindet.
Die Möglichkeiten und die Mittel, die sind in den letzten Jahren sozusagen gewachsen, dass das Arsenal von Desinformationsmöglichkeiten?
Ja, ganz eindeutig. Zum einen durch das Geschäftsmodell der sozialen Netzwerke, das Geschäft mit dem Hass, wie die Whistleblowerin, die vor wenigen Wochen ja uns wieder mal über die Geschäftspraktiken bei Facebook informiert hat, das Ganze formulierte. Und natürlich durch all die Möglichkeiten der zunehmenden Digitalisierung. Sie erinnern sich vielleicht, Angela Merkel hat 2013 gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland. Das hat eine kleine Belustigungswelle im Netz ausgelöst, so nach dem Motto Generation Münzfernsprecher. Aber das Zitat ist komplexer. Vielleicht darf ich es ganz kurz hier präsentieren. Sie sagte nämlich in einer Pressekonferenz mit Barack Obama, wir haben über Fragen des Internets gesprochen, die im Zusammenhang mit dem Thema des PRISM-Programms aufgekommen sind. Das PRISM-Programm, NSA, das Kanzlerinnen-Handy, das abgehört wurde, Sie erinnern sich. Wir haben hier sehr ausführlich über die neuen Möglichkeiten und die neuen Gefährdungen gesprochen. Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht natürlich auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen. Und das ist, glaube ich, sehr gut formuliert, das, worauf wir achten sollten, nämlich die Gefährdungen, die letztendlich für unsere demokratische Grundordnung und unsere Freiheit von diesen neuen Möglichkeiten ausgehen.
Welche Gefährdungen lassen sich so auch konkret jetzt zum Beispiel hier in Deutschland nachweisen?
Also die Beeinflussung der Bundestagswahl. Die ist nachgewiesen, da gibt es auch schon Untersuchungen zu. Die Verfassungsbehörden haben das Ganze beobachtet, natürlich auch davor gewarnt. Das ist jetzt nicht in dem Maße bei uns passiert, wie beispielsweise in den USA, aber sehr wohl hat es diese Beeinflussungsversuche gegeben durch Fake News, durch Desinformation von innen mit Agenturen, die teilweise auch für die US-Kampagne 2016 auf Trumps Seiten gearbeitet haben und natürlich auch mit Möglichkeiten von außen. Russland wäre hier zu nennen, über das wir gleich bestimmt noch sprechen werden. Und deswegen gab es Kampagnen. Es gab eine Kampagne, eine gezielte gegen Annalena Baerbock. Nicht die Plagiatsgeschichte, nicht der getunte Lebenslauf, sondern Fake News, die im Netz verbreitet wurden. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Annalena Baerbock möchte Haustiere verbieten. War so eine Sache, die sehr viral gegangen ist und das hatte offenbar russischen Ursprung. Also das sind so Dinge, die auch bei uns passieren. Wir haben einen Vorteil, nämlich unser Wahlsystem. Bei uns entscheidet nicht eine Stimme am Ende über die Mehrheit, sondern wir bilden Koalitionen und ob jetzt die Grünen 15,9 oder 15,7% haben, ist erstmal egal. In den USA ist es anders. Da kann in diesem Wahlsystem letztendlich eine Stimme darüber entscheiden, wer am Ende die Präsidentschaft gewinnt. Und deswegen ist da natürlich die Anfälligkeit für genau diese Beeinflussungsmöglichkeiten wesentlich größer.
Eine zweite Ebene, glaube ich, die man da bestimmt auch erwähnen muss, ist ja, die Art, wie Gesellschaft miteinander umgeht in diesen politischen Auseinandersetzungen. Und da, denke ich, hat sich ja und auch gerade in Deutschland ja auch etwas verändert. Also wenn ich zum Beispiel jetzt an aktuell etwas wie diese Querdenkerbewegung denke und das auch im Netz beobachte, das steuert ja schon eigentlich auch auf eine Art Dialogunfähigkeit zu und dann vielleicht sogar mit einem Potenzial zur Radikalisierung.
Ganz genau. Und das ist der wahrscheinlich wichtigste gesellschaftliche Effekt dieser sogenannten Filterblasenbildung, die von den Algorithmen, die wiederum für uns ja unsere Inhalte, die wir über die sozialen Netzwerke erhalten, auswählen. Vielleicht bei uns am sichtbarsten geworden, das erste Mal mit dem Pegida-Phänomen 2014 in Dresden. Das war eine Facebook-Gruppe, die sich da im Sommer 2014 rund um Lutz Bachmann begründet hat. Irgendwann ist die Gruppe groß genug und die Radikalisierung schon stark genug, dass man sagt, wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen Widerstand leisten gegen diese vermutete oder angenommene Islamisierung des Abendlandes. Und da sieht man genau das, was passiert. Es gibt ein schönes Zitat in diesem Zusammenhang von Matthias Müller von Blumenkron. Der war damals bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und er schrieb 2015, dass Pegida nichts anderes ist als eine riesige politische Facebook-Party, angetrieben nicht etwa durch besseres Wissen, sondern durch den im Netz geschürten Glauben, eine Gemeinschaft der Wahrhaftigen zu sein. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Umschreibung dessen, was da passiert ist. Man wird selbst bestätigt, man glaubt diese Dinge und am Ende ist man tatsächlich so gefangen in seinem eigenen Weltgebäude, dass alle anderen, die die Welt anders sehen, eben schon Teil des Systems oder der Lügenpresse oder was auch immer sind. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist die flache Erde, das kennen Sie bestimmt, diese Verschwörungsgeschichte im Netz, dass die Erde eine Scheibe sei in Wahrheit. Und nehmen wir an, ich wäre heute Nacht um 4 Uhr geweckt worden durch einen lauten Knall und in dem Moment des Wachwerdens hatte ich genau diese Erkenntnis, die Erde ist eine Scheibe. In analogen Zeiten hätte ich warten müssen, bis ich meine Frau beim Frühstück sehe und sage, Schatz, ich muss dir was sagen, die Erde ist eine Scheibe, und sie hätte gefragt, wie viel Bier es denn gestern Abend waren oder was sonst mit mir los sei. Das heißt, ich wäre im wahrsten Sinne des Wortes erstmal geerdet worden, mit der Realität in Kontakt gekommen. In digitalen Zeiten warte ich gar nicht bis zu diesem Moment, dass ich es jemandem mitteile, sondern ich greife zu meinem Smartphone und google genau das und finde 1,9 Millionenfache Bestätigung. Videos, YouTube, University, PowerPoint-Präsentationen, Foren, Chatgruppen, die mir genau das bestätigen, dass die Erde in Wahrheit eine Scheibe ist. Und ich habe ganz schnell eben meine, naja, Fachgemeinschaft von Mitwissenden, Mitwahrhaftigen in diesem Sinne gefunden. Und wir wissen es jetzt und fragen uns dann natürlich, weil wir die Wissenden sind, warum denn Klaus Kleber im Heute-Journal uns nicht die Wahrheit sagt und warum die Zeit nicht endlich mal einen Leitartikel zum Thema flache Erde macht. Und dann ist ganz klar, die sind Teil des Systems, Lügenpresse, all das, was wir kennen, und wir sind die Wissenden. Und das ist eben durch die Digitalisierung unserer Kommunikation so einfach geworden, meine eigene Welt zu finden wie noch nie.
Glauben Sie denn, dass es ein gewisses Momentum gibt, das sich gerade so in demokratisch verfassten Gesellschaften versucht, da entgegenzusteuern? Weil wenn uns der politische Diskurs abhanden kommt, dann kommt uns ja letztendlich einer der fundamentalsten Pfeiler der Demokratie abhanden.
Ja, das ist ein großes Problem und leider gibt es da so viele Parallelen zur Zeit der Weimarer Republik, wo die Gesellschaft sich ja auch radikalisierte und am Ende gesprächsunfähig wurde. Da kommt mir ein Zitat von Hermann Heller in den Kopf, ein Jurist der Weimarer Zeit, der hat sinngemäß mal geschrieben, dass die Grundlage des Parlamentarismus und der parlamentarischen Demokratie nicht die öffentliche Diskussion als solche ist, sondern der Glaube an die Existenz einer gemeinsamen Diskussionsgrundlage. Das heißt, wir müssen uns auf Fakten verständigen, über die wir dann streiten. Streit gehört zur Demokratie dazu. Aber wenn eben diese Fakten schon nicht mehr von allen akzeptiert werden, weil jeder seine eigene Realität, seine eigene Wahrheit oder seine eigene Welt voller alternativer Fakten, wie das in den USA genannt wird, hat, dann haben wir als Gesellschaft ein Problem, dann werden wir diskursunfähig und dann radikalisieren wir uns immer weiter. Das ist wahrscheinlich eine große Gefahr für die Demokratie.
Was ich da jetzt aber gerade ganz interessant finde, ist, dass ja eigentlich das Internet und auch gerade die Social Media, über die wir jetzt hier gerade sprechen, ja eigentlich mit einem ganz anderen Versprechen gestartet sind auch. Da hatte man ja so den Eindruck, jetzt rückt die Welt zusammen.
Ich glaube, beides läuft parallel. Also die positiven Seiten des Netzes sind immer noch da. Ich kann schauen, wie das Wetter in Melbourne ist. Ich kann schauen, was das Bier in Kalifornien in der Kneipe kostet. Ich kann dort kommentieren, kann diskutieren, kann fragen. All die Möglichkeiten sind da und das hat die Welt tatsächlich, glaube ich, verbundener gemacht. Also schon dieser Effekt des globalen Dorfes, den McLuhan schon in den 60er Jahren beschrieben hat. Andererseits, und das ist, glaube ich, das, was in der Betrachtung lange Zeit zu kurz kam, hat natürlich diese ganze Entwicklung auch Schattenseiten. Und der Erste, der das beschrieben hat, war Elie Pariser mit seinem Buch »Die Filterblase, was das Internet vor uns versteckt«. Das ist 6 oder 7 Jahre alt und das war das erste Mal, dass jemand sagte, Leute, auch darauf müssen wir schauen, weil tatsächlich die Algorithmen dazu beitragen, dass eben wir nicht nur klüger und wissender werden, sondern eben auch in unserem Weltbild möglicherweise beschränkter, weil das Geschäftsmodell dieser sozialen Netzwerke eben darauf ausgelegt ist, dass wir uns wohlfühlen, dass wir möglichst lange dabei sind und wir fühlen uns da wohl, wo wir bestätigt werden. Und so wurde das Prinzip der Empfehlungsalgorithmen begründet, die letztendlich dazu beitragen, dass wir uns immer weiter voneinander entfernen und in unseren Filterblasen und Echokammern dann existieren.
Also wäre da zum Beispiel der Weg, dass man eine Demokratisierung dieser Algorithmen verlangt, auch eine Transparenz, eine Offenlegung, das weiß ich ja, große Tech-Konzerne weigern sich das ja, das ist ja sozusagen ihr Betriebsgeheimnis. Aber dass man sagt, das kann gar nicht euer Betriebsgeheimnis sein, weil das so sehr in die Gesellschaft eingreift und auch ja in mein Leben eingreift.
Ganz genau. Also das ist die große Frage, wie kann man da rangehen? Und es ist ein freies Unternehmen. Die dürfen ihre Regeln selbst festlegen, haben aber einen so großen gesellschaftlichen Einfluss und das Ganze hat so große gesellschaftliche Auswirkungen, dass wir, glaube ich, schon über eine gewisse Regulierung nachdenken müssen. Facebook beispielsweise sagt von sich, wir sind nur das Papier, auf dem etwas geschrieben steht. Und das Papier wird ja auch nicht dafür verantwortlich gemacht, was da drauf steht.
Ja gut, aber so ein Papier, wenn ich das in die Analogie jetzt nehmen würde und analog bleibe, hat normalerweise auch keinen Algorithmus. Es ist wirklich nur das Papier und ich schreibe was drauf.
Ganz genau. Und deswegen sind diese sozialen Netzwerke mehr als das Papier, weil der Algorithmus tatsächlich ja dafür sorgt, dass gewisse Inhalte, gewisse Dinge sich schneller verbreiten, dass sie zielgruppenkompatibel dann auch mich erreichen. Dass Fake News sich zum Beispiel schneller verbreiten als echte Nachrichten, hat auch etwas mit Sensationslust, Neugierde, Obamas Namen am Kopf, ich erinnere daran, zu tun. Und deswegen sind sie eindeutig mehr als das Papier. Sie sind allerdings auch kein Medienunternehmen, weil sie ja keine Inhalte selbst generieren, für die sie verantwortlich gemacht werden könnten. Das heißt, sie sind irgendetwas dazwischen, irgendetwas Neues, wo unsere Begrifflichkeit aus der analogen Welt das Ganze gar nicht fassen kann. Das heißt, wir müssen erst definieren, was sie sind. Und dann können wir überlegen, wie das, was sie dann sind, eben auch mit Gesetzen reguliert werden kann. Bis vielleicht hin zur Verpflichtung der Offenlegung des Algorithmus. Aber das ist ein langer Weg.
Wie, wenn wir jetzt mal auf die Bundesrepublik gucken, wie stellen sich demokratisch verfasste Staaten tatsächlich darauf ein? Kann Staat dort Handlungsfähigkeit gewinnen?
Also im Bereich der Cyberabwehr kann das funktionieren. Da ist ja die Bundeswehr beispielsweise auch gerade dabei, das Kommando ZIRR zu verstärken und weiter auszubauen mit Sitz in Rheinbach bei Bonn. Das dient dann eben der Abwehr von Hackerangriffen. Sie wissen, der Bundestag wurde einige Male gehackt, vermutlich von Hackern aus Russland.
Naja, hier in Norddeutschland ist es der benachbarte Landkreis hier Ludwigslust-Parchim immer noch in Teilen lahmgelegen. Wobei jetzt da der Cyberangriff weniger politischer Natur war, sondern ganz offensichtlich vor so einer Art Ransom-Attacke, wo man dann sozusagen Verwaltungsinfrastruktur und vitale Infrastruktur verschlüsselt, da Lösegeld erpresst. Vom Staat und den Staat sogar erpressbar machen.
In der Tat, und im Landkreis Bitterfeld hatten wir genau das Gleiche, wo die Verwaltung komplett neu aufgesetzt werden musste. Ich glaube, monatelang war da keine kommunale Dienstleistung möglich. Das sind Dinge, die man, glaube ich, mit einer gewissen Abwehr dann auch in Zukunft wird verhindern können. Gänzliche Sicherheit lässt sich nie herstellen, aber durch einfach bessere Abwehrmechanismen, die man vielleicht im Netz einbaut. Also ich bin kein Techniker, deswegen klingt das jetzt so etwas unbeholfen, aber das sind Möglichkeiten, die hat man.
Aber man sieht gerade bei so einem Beispiel halt auch immer, dass es nicht immer nur eine, so wie bei Cambridge Analytica, eine politische Bedrohung von Demokratie gibt, sondern auch eine ganz banal kriminelle Bedrohung von Gesellschaft gibt.
Das ist richtig, nur da haben eben Demokratien einen Schwachpunkt und es ist eigentlich kein Schwachpunkt, weil es ist Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit.
Was ja Artikel Stärke 5, ist.
Ganz genau, was die Stärke unserer Staatsform ist. Nur das macht uns eben anfällig, das ist gewissermaßen das, was man als Böckenförderdiktum auch bezeichnet, der frühere Verfassungsrichter, der mal sagt, die Demokratie ist die einzige Staatsform, die sich selbst abschaffen kann. Ganz einfach, weil die Feinde der Demokratie auch in der Demokratie Möglichkeiten haben, eben groß zu werden. Und deswegen ist die Frage, wie man da letztendlich rangeht. Man kann im Sinne von Hate Speech, da wo strafrechtsrelevante Dinge passieren, glaube ich, mehr tun als bisher. Ich glaube, da haben auch unsere Staatsanwaltschaften allzu lange irgendwie das Ganze nicht richtig begriffen. Staatsanwaltschaft Köln hat jetzt beispielsweise eine Abteilung, die sich nur mit Hate Speech, also mit Hass im Netz beschäftigt. Das ist ein erster Ansatz. Aber das Allerwenigste, was tatsächlich dann im Sinne von Wahlbeeinflussung passiert, ist Hate Speech oder strafrechtlich relevant, sondern es läuft unter Meinungsfreiheit, weil eben Sender wie Russia Today, weil Facebook-Gruppen, wie auch immer, das alles tun dürfen. Und es ist gut, dass sie es tun dürfen. Weil dürften sie es nicht tun, dann würden wir einen Teil unserer Meinungs- und Informationsfreiheit ja beseitigen. Das heißt, wir würden dann Zensur einführen und irgendjemand würde definieren, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und da bin ich ganz eindeutig gegen, weil wir würden damit unsere Form zu leben eben tatsächlich beeinträchtigen. Andererseits müssen wir eben damit leben, dass genau diese Demokratie, diese offene Gesellschaft, wie Karl Popper es formuliert hat, anfällig ist. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Buch aus den 60er Jahren, also auch damals war das schon ein Thema. Das heißt, das Einzige, was, glaube ich, eine wehrhafte Demokratie, vielleicht sollte man sich an diesen Begriff wieder erinnern, eine wehrhafte Demokratie tun kann, ist Aufklärung zu leisten. Zu sagen, liebe Leute, so läuft es. Das sind die Mechanismen der sozialen Netzwerke, der Algorithmen. Das passiert gerade. Russia Today ist kein neutrales Informationsmedium, sondern ein vom russischen Staat finanziertes Propagandamittel, um im Ausland die Meinung in die ein oder andere Richtung zu beeinflussen, also Aufklärung zu leisten. Und dann liegt es letztendlich an uns, den Bürgerinnen und Bürgern, naja, etwas kompetenter uns im Netz zu informieren.
Das heißt also, auf der einen Seite haben wir dann offensichtlich momentan noch goldene Zeiten für Propagandisten, die einfach jetzt einen Werkzeugkasten zur Verfügung haben, der unfassbar scheint. Wenn ich jetzt mal von Demokratien weggehe und ich schaue mal jetzt auf autokratische Systeme oder auch auf Diktaturen, die nutzen das doch sicherlich auch für sich.
Also die Chinesen haben tatsächlich ja den härtesten und krassesten Weg gewählt, Chinese Firewall, das heißt, sie sind de facto abgeschnitten vom globalen Netz, haben weder Facebook noch Twitter noch sonstige Dinge, sondern eigene Programme, die genau diese Bedürfnisse erfüllen, also Weibo oder WeChat beispielsweise. Von daher ist das der Sonderfall, also ein in sich geschlossenes chinesisches Intranet im Grunde genommen, wo der Staat die Kontrolle auch über die Inhalte und Informationen hat. Andere autokratische Systeme sind dabei, diesen Weg zu gehen. Die Russen schotten sich immer mehr ab vom globalen Netz, wollen auch gewissermaßen ein russisches Intranet aufbauen, um eben, siehe Fall Nawalny, Informationen, die im Netz kursieren, über Putins möglicherweise gigantische Villa am Schwarzen Meer eben zu verhindern. Das geht in einem autokratischen System, oder schauen wir in die Türkei, wo Erdogan regelmäßig Facebook abstellt. Also klingt jetzt blöd, aber so muss man es, glaube ich, bezeichnen, wenn irgendwas Unliebsames dort steht. Da gibt es dann Möglichkeiten, das zu umgehen, natürlich. Also das ist Hase-und-Igel-Prinzip, aber das sind die Möglichkeiten. Und das sind Dinge, die wir einfach nicht nutzen sollten, die wir nicht tun sollten, weil dann würden wir eben tatsächlich unsere Freiheit, unsere Offenheit verlieren. Vielleicht ein Beispiel noch. In Dresden steht regelmäßig ein Mann mit einem Plakat in der Nähe des Bahnhofs, da ist drauf zu lesen, Merkel nach Sibirien, Putin nach Berlin. Ich stelle mir immer vor, so jemand stünde in Moskau, auf dem Roten Platz beispielsweise, und dort wäre zu lesen, Merkel nach Moskau, Putin nach Sibirien. Der würde dort nicht lange stehen. Und das ist der große Unterschied, und deswegen haben autokratische Systeme eben ein geringeres Problem mit den Möglichkeiten, die das Netz bietet an Desinformation und auch an politischen Kampagnen.
Wir haben ja diese Sendung überschrieben, auch auf Ihrem Vorschlag hin, die Schlacht im Netz. Das ist, wenn ich mir den Titel so angucke, ja, klingt das ja ein bisschen wie eine Kriegsrhetorik. Sind wir denn tatsächlich schon so weit, dass man jetzt auf so einer global, auf so einer geopolitischen Schiene sagen kann, da sind kriegerische Auseinandersetzungen mit ganz anderen Möglichkeiten und Mitteln unterwegs, die gar nicht so wirklich wahrgenommen werden?
Also ich glaube, wir Deutschen tun uns schwer mit dem Begriff der Schlacht oder des Krieges, einfach weil wir da einfach zu viel negative Erfahrungen mitgemacht haben. In anderen Ländern ist der Begriff des Krieges auch durchaus positiv konnotiert. Emmanuel Macron ruft den Krieg gegen das Virus aus, weil Krieg etwas Positives in der französischen Geschichte ist. Die Amerikaner führen Krieg gegen alles, gegen die Drogen, gegen keine Ahnung. Und deswegen, glaube ich, müssen wir diese Begrifflichkeit eher verwenden, wenn wir über Schlacht im Netz oder Informationskrieg sprechen. In den USA spricht jeder zweite Kommentator davon, dass das Land gerade in einem Information War sich befinde zwischen der rechten und der linken Seite. Das ist etwas, was wir eben nicht tun, weil das Wort Krieg bei uns eine andere Bedeutung hat. Deswegen vielleicht dieser Titel, der etwas kriegerisch daherkommt. Aber ich glaube, wir sind in einer Auseinandersetzung, die kriegsähnlichen Charakter hat. Auch das, was man hybride Kriegsführung nennt, findet ja statt. Dieser Begriff hybride Kriegsführung ist relativ neu. Hybrid bedeutet, dass eben Krieg mit verschiedensten Mitteln geführt wird. Und im Grunde genommen hat der russische Generalstabschef Gerassimov uns wunderbar erklärt, was damit gemeint ist. Ich will ihn kurz frei zitieren. Er sagte, dass die Regeln des Krieges sich verändert haben, Ziele nicht mehr allein mit konventioneller Feuerkraft zu erreichen sind, sondern durch andere Mittel, unter anderem durch den breit gestreuten Einsatz von Desinformationen, die in Verbindung mit dem Protestpotenzial der Bevölkerung zum Einsatz kommen. Das heißt, Destabilisierung einer Gesellschaft, Spaltung einer Gesellschaft, das sind alles Dinge, die eben auch Teil dieser hybriden Kriegsführung sind. Und das passiert. Siehe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, die auch mit russischen Bots, russischen Trollen seit 2015, da ging es so richtig los, eben stattgefunden hat. Bei uns Anti-Impf-Kampagne, Russia Today fährt gerade eine riesige Kampagne im Netz gegen mRNA-Impfstoffe. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass in den Gegenden des Landes, wo Russia Today durchaus auch Einschaltquoten hat, also Klicks im Netz hat, die Impfbereitschaft geringer ist als in anderen Teilen des Landes. Und gerade die Impfdiskussion führt zu einer Spaltung der Gesellschaft, führt zu dieser Polarisierung, Querdenkertum, Sie haben es bereits erwähnt. Also das sind Dinge, die passieren, und ob man das nun Krieg nennt oder hybride Auseinandersetzung oder hybride Kampagnen oder wie auch immer, ist egal, aber es passiert. Und es hat insofern kriegsähnlichen Charakter, als dass strategische Ziele eben mit diesen Mitteln versucht werden zu erreichen.
Nehmen wir doch als Beispiel mal Russland, dem man ja solche hybride Kriegsführung ja häufig unterstellt und auch nachweisen kann. Was sind da für strategische Ziele, die man hofft, auf diese Weise zu erreichen?
Also das Ganze hat natürlich was mit Geopolitik zu tun. Und in Russland gibt es immer noch die Sehnsucht nach dem Imperium, nach der Zeit des Kalten Krieges, als es zwei Pole auf dieser Welt gab, Washington und Moskau, USA und Sowjetunion mit den jeweiligen Verbündeten in der NATO und dem Warschauer Pakt. Das war eine großartige Zeit für die Sowjetunion, für Moskau. Diese Zeit ist vorüber, der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst, die Sowjetunion hat sich aufgelöst und übrig geblieben ist ein immer noch großes, wichtiges, aber eben doch geschrumpftes Russland. Und diese Sehnsucht nach der alten Zeit ist, glaube ich, etwas, was sehr stark die russische Strategie anleitet. Und wissend vielleicht, dass man aus eigener Kraft nicht mehr aufsteigen kann zu den anderen, ist es eine einfache Strategie, die anderen eben zu schwächen, weil wenn sie schwächer sind, dann bin ich mit meiner gleichen Schwäche eben gleich stark. Und das passiert, siehe USA, da ist es im Mueller-Bericht auch ja, nachgewiesen worden, wie Russland da Einfluss geübt hat. Und sehr häufig war es gar nicht unbedingt das Ziel, Donald Trump zum Präsidenten zu machen. Das hat am Ende auch mit russischer Unterstützung funktioniert, aber es ging vor allem auch um Destabilisierung, um eine Polarisierung der Gesellschaft, um letztendlich auch das Vertrauen in den demokratischen Prozess zu erschüttern. Deswegen auch die Weigerung Donald Trumps in diesem Zusammenhang zu sehen, die Wahl anzuerkennen, beziehungsweise das Ergebnis der Wahl anzuerkennen. Das sind alles Dinge, die letztendlich auch zeigen, guckt her, der Westen ist auch nicht so dolle. Und letztendlich geht es darum, natürlich auch innenpolitisch den Russen zu zeigen, guckt her, dieser goldene, angeblich so goldene Westen ist gar nicht so golden, weil auch da werden Wahlen gefälscht, auch da passiert das.
Da wird ein Kapitol gestürmt.
Ganz genau.
Ja.
Und das ist, glaube ich, tatsächlich das Ziel dahinter, also Destabilisierung, Delegitimierung. Und das Ganze, wenn wir es auf Europa übertragen, ist dann natürlich auch ein normatives Problem. Wir haben die Meinung, dass die NATO für Russland das Problem darstelle. Aber wenn Sie mal mit Russen sprechen, die sich auskennen, dann hören Sie immer wieder den Satz, die NATO ist nicht unser Problem, weil wir wissen, dass ihr keinen Krieg gegen uns führen werdet. Ihr seid keine Bedrohung für uns. Unser Problem ist die Europäische Union, weil da geht es um Werte, um eine normative Frage. Und wir wissen sehr wohl, dass ein Teil der Russen gerne so leben würde, wie ihr lebt, nämlich in Freiheit, in einer offenen, individualisierten Gesellschaft. Und das ist letztendlich, glaube ich, die große Panik, die das System Putin hat, die Angst vor den Farbenrevolutionen, wie in Kiew oder wie in Georgien. Und da letztendlich eben versucht auch zu zeigen, guckt her, der Westen ist alles andere als golden, alles andere als frei und eigentlich geht's euch doch bei uns ganz genauso gut. Und vielleicht noch zwei, drei Beispiele, die auch allesamt belegt sind. Also bevor wir über die Corona-Impfung gesprochen haben, gab es ja auch schon Impfdebatten, Masernimpfung, Pro, Contra etc. und in den USA genauso wie bei uns. Und auch da ist nachgewiesen worden, dass auch russische Trolle und Bots sich in die Impfdebatte im amerikanischen Netz eingemischt haben. Und zwar auf beiden Seiten. Sowohl Impfbefürworter, die unterstützt wurden, als auch Impfgegner. Und das zeigt, glaube ich, sehr schön die Strategie, dass es nicht darum geht, das eine oder das andere zu erreichen, sondern die Gesellschaft zu polarisieren und zu spalten, weil eine gespaltene, polarisierte Gesellschaft, die funktioniert nicht mehr so gut, die ist destabilisiert, die hat auch nicht die Attraktivität wie vielleicht eine funktionierende, stabile, demokratische Gesellschaft.
Wohin wird das Ganze führen? Weil wenn man sich die Entwicklung des Internets anguckt, hat man ja nicht das Gefühl, wir sind am Ende der Entwicklung, sondern wir sind irgendwie gerade, na, am Anfang will ich jetzt vielleicht nicht mehr sagen, aber so gerade so mittendrin und man hat das Gefühl, da kommt noch viel mehr. Also die Digitalisierung ist noch nicht auserzählt. Das wird ja dann aber auch die Bedrohungslagen vielleicht nochmal verändern.
In der Tat, ich glaube, wir sind gerade im exponentiellen Wachstum und wir wissen ja mittlerweile alles, was das bedeutet, der Digitalisierung. Wenn man sich anschaut, das WWW wurde Anfang der 90er Jahre entwickelt, die ersten Browser gab es 1993 mit Netscape und anderen Produkten und damals ist die Kurve flach angestiegen, um dann umso steiler, so ab den Nullerjahren mit Smartphones, sozialen Netzwerken, all diesen Dingen zu steigen. Und ich glaube, wir sind da noch lange nicht am Ende. Wenn Sie sich die Pläne anschauen von Facebook, was jetzt ja auch Meta als Universum, als Firma heißt, des Metaverse, des Meta-Universums mit künstlicher Realität, all diesen Dingen, das sind Sachen, die werden kommen. Und vielleicht sollten wir da diesmal besser darauf vorbereitet sein, als auf das, was mit den sozialen Netzwerken auf uns zugekommen ist. Vielleicht sollte der Staat sich vorher überlegen, was erlaubt sein darf und was reguliert werden muss, damit wir nicht erst wieder die Folgen besichtigen müssen, die davon ausgehen. Und der Ausblick ist eigentlich leider eher düster. Es gibt in den USA viele, die sagen, der 6. Januar, dieser Sturm aufs Kapitol, das war unser Hiroshima-Moment, wo wir gesehen haben, wohin eben die Digitalisierung der Kommunikation führen kann, wenn sie eben ungefiltert, unreguliert passiert mit den Mechanismen, die ich eben beschrieben habe. Ich glaube aber, dass dieser Hiroshima-Moment vielleicht die gute Hälfte der amerikanischen Bevölkerung erlebt hat. Also diejenigen, die mit Schrecken auf das geblickt haben, was da passiert ist. Mittlerweile ist es in den USA so, dass 34% der Gesamtamerikaner glauben, die Wahl sei gestohlen worden und 70% der Republikaner. Das ist eine Zahl, die ist hoch und für die war der 6. Januar natürlich kein Hiroshima-Moment, sondern der Beleg dafür, dass es aufrechte Patrioten gibt, die diese gestohlene Wahl rückgängig machen wollen. Und ich glaube, wir brauchen erst eine gesamtgesellschaftliche Perzeption der Gefahren, die vom Netz ausgehen in dem geschilderten Zusammenhang, um letztendlich etwas tun zu können. Aber und wenn wir das weiterdenken, dann bedeutet es, dass es erst noch schlimmer werden muss, bevor es besser werden kann.
Aber wir sind doch jetzt gerade auch schon dabei, gewisse strategische Entscheidungen zu treffen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe die Einführung von KI oder ganz aktuell diese Diskussion, wie richten wir unser G5-Netz ein und wer darf da Netzkomponenten liefern? Das heißt, also wir können ja nicht so eine lange, ewig lange Analyse laufen lassen. Da werden ja offensichtlich parallel schon Fakten geschaffen, wenn wir nicht aufpassen.
Auch das ist richtig. 5G wird das nächste große Thema werden. Huawei, das dabei ist, weltweit dieses 5G-Netz aufzubauen, auch bei uns in Kooperation mit Vodafone beispielsweise. Die Amerikaner haben sehr klar zu verstehen gegeben, dass Huawei bei ihnen draußen bleiben muss und dass sie eigentlich auch von ihren Partnern, den NATO-Partnern mithin erwarten, dass Huawei keinen Zutritt zu dieser wirklich wichtigen Infrastruktur bekommt. Das Problem ist nur, dass Huawei fast das Monopol, zumindest in vielen technologischen Dingen, hat, dass wir in Europa auch Anbieter haben, die das auch leisten können, aber die im Vergleich eben kleine Anbieter sind. Das heißt, auch wir Europäer müssen uns überlegen, wie viel Infrastruktur in diesem digitalen Raum überlassen wir überhaupt potenziellen Systemgegnern, und das sind die Chinesen auf die ein oder andere Art und Weise, und was müssen wir selbst leisten? Und von daher gibt es Beobachter, die schon von einem neuen Kalten Krieg sprechen, der sich auf der technologischen Ebene manifestieren könnte. So wie im Kalten Krieg man entscheiden musste, auf welcher Seite man steht, auf der roten oder auf der blauen, müssen wir vielleicht entscheiden, auf welcher technologischen Seite wir stehen, auf der westlichen oder auf der chinesischen. Weil das, was 5G oder die Möglichkeiten, die 5G bietet in Bezug auf künstliche Intelligenz, aber auch in Bezug auf Kriegsführung in einer Art und Weise, wo wir heute uns noch gar nicht vorstellen können, dass vielleicht eines Tages Roboter gegeneinander kämpfen oder sonstige Dinge passieren, also Transformers, Terminator-Geschichten, die aber Realität werden, da bin ich sicher, das sind Dinge, wo wir uns heute, glaube ich, schon vorbereiten müssen und überlegen, was lassen wir zu, was lassen wir nicht zu. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, wir sind bereits im Zeitalter des Geotech angekommen, also nicht mehr Geopolitik, sondern Geotechnologie. Das ist das, was im 21. Jahrhundert entscheidend sein könnte.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für diesen Ausblick, und der düster ist, aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, diesen Ausblick auch mal so zu wählen, um sich mal Gedanken zu machen. Also man muss auf die gesamte Entwicklung einen sehr kritischen Blick haben. Vielen Dank für diesen Hinweise und für diesen Einblick hier in unserer Sendung. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben auch viel mitnehmen können. Und in dem Sinne freue ich mich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten bei Selbstverständlich Politik. Verantwortlich für dieses Podcast war Marc Sauer vom Verein Miteinander Leben in Mölln. Es wurde gefördert von der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.